Bubbles Spezial. Streaming Revolution. Deutsche Serien sind das nächste große Ding.
2017 ist in Deutschland das bisher wahrscheinlich wichtigste Serienjahr. Die ersten deutschen Amazon- und Netflix-Serien wurden ausgestrahlt. Die ARD macht mit Sky gemeinsame Sache. Und der Bayerische Rundfunk hat zum ersten Mal eine eigene Serie vor der TV-Ausstrahlung komplett ins Netz gestellt.
Ja, und 2017 ist zufälligerweise auch das Jahr, in dem Netflix schon unfassbare 20 wird. Netflix, kennt ihr alle, der Streamingdienst, der diesen Serienboom überhaupt erst ins Rollen gebracht hat und dem wir alle Netflix und Chill verdanken. Wie das alles zusammenhängt und wie Netflix mit Voraussicht und mit dicken Eiern das Fernsehen verändert hat, darum geht's in diesem Puls-Spezial. Ich bin Lauri Reichert und zusammen mit Puls-Serien-Junkie Vanessa Schneider heißt es Talking About a Revolution, und zwar die Streaming-Revolution. Um eine Veränderung zu sehen, müssen wir aber erstmal natürlich nostalgisch zurückschauen. Wie war das denn früher so mit den deutschen Serien? Für mich ja in der Kindheit waren Serien so diese klassischen wöchentlichen Abendkrimis, die meine Mama immer angeschaut hat. Derrick, fahr schon mal den Wagen vor. Oder der Alte. Oder dann immer sonntags die Lindenstraße. Das war dann, glaube ich, auch, also die Lindenstraße, die erste Serie, die mich so richtig reingezogen hat, wo ich dann auch so eine Storyline auch über mehrere Wochen verfolgt habe, mal als Kind. Da war ich allerdings wirklich noch ein sehr kleiner Lauri. In den letzten Jahren, in der letzten Zeit, da habe ich gar nicht so viele deutschen Serien angeschaut. Die internationalen Serien, die waren irgendwie einfach zu mächtig und zu präsent und auch einfach zu gut. Aber wenn ich mir eine rauspicken müsste, dann würde ich Weinberg nehmen. Die fand ich zum Beispiel wirklich ganz gut. So eine Mystery-Serie.
Ja, ich glaube, das Erste, was ich so krass als wirklich gut wahrgenommen habe aus Deutschland, das war wahrscheinlich Unsere Mütter, Unsere Väter. Das war 2013, dieses Weltkriegs-Epos.
Wie viele sind gefallen in den 2 Jahren, die wir kannten? Hm? Schneider, Dorgalo, Werbinski. Einfach so.
Hör auf!
Es wird erst aufhören, wenn es zu Ende ist.
Macht doch keinen Sinn!
Es gibt keinen Sinn!
Dramatisch, ja. Da hatte ich echt zum ersten Mal das Gefühl, okay, wow, da kommt in Deutschland doch noch mal was ins Rollen. Aber das war dann doch nur einer dieser typischen Event-Dreiteiler, die man an Feiertagen eben gut im linearen Fernsehprogramm unterbringen kann. Und dann ist lange Zeit irgendwie gar nichts mehr gekommen. Aber dann kam 2015 Weinberg, von dem du gerade schon gesprochen hast, im Pay-TV. Tolle Mystery-Serie. Und dann ging es langsam los.
Letztes Jahr dann Deutschland 83. Mhm. Auch eine tolle Serie. Eine Serie über einen Doppelagenten aus der DDR.
Im Laufe der nächsten Woche bilde ich dich aus, um dir die wichtigsten technischen Voraussetzungen für deinen Auftrag zu vermitteln. Ich bringe dir bei, wie man Mikrokameras bedient, um Dokumente zu fotografieren. Wie man Texte auf dem Kopf liest und Sicherheitsschlösser knackt. Von jetzt an isst du Brötchen, nicht Schrippen zum Frühstück. Plaste ist Plastik und die Kaufhalle heißt Supermarkt. Ich nenne dich Moritz. Lenore wird dich Moritz nennen. Alle werden dich Moritz nennen.
Ja, von Deutschland 83, da haben wir hier bei Puls auch sehr geschwärmt letztes Jahr. Im Ausland war die Serie sogar richtig erfolgreich. Die ist international gelobt worden, sehr sogar von den Kritikern. Seltsamerweise war die Serie in Deutschland bei RTL, bei dem Sender, von dem sie eigentlich kommt, ein komplettes Quotendesaster. Woran lag das?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Als erstes einfach, dass RTL die Serie produziert hat. Es war zwar ein super mutiger Schritt,
ja, aber
RTL.
Genau, RTL ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als erste Adresse für Qualitätsfernsehen in Deutschland.
Ja.
Passt nicht so richtig.
Na, man erwartet halt einfach Cobra 11 und, keine Ahnung, Der Lehrer oder sowas. Und solche Serien haben auch eine Berechtigung, keine Frage. Aber wer eine anspruchsvolle, kluge Serie gucken will, der sucht die wahrscheinlich eher im Programm von Öffentlich-Rechtlichen oder im Pay-TV oder eben bei den verschiedenen Streaming-Diensten. So haben wir das einfach gelernt in den letzten Jahren. Die Quote von Deutschland 83 war deshalb und trotz einer ziemlich großen Werbekampagne dann auch echt ziemlich schlecht. Und dazu kommen die ständigen Werbeunterbrechungen in dieser Serie, die wir von Streaming-Plattformen und Mediatheken bei solchen Qualitätsserien einfach nicht gewohnt sind. Und am allerwichtigsten, nur wenige Menschen wussten, dass die Serie auch im Anschluss bei RTL Now, also bei dem Streamingdienst von RTL, ein paar Tage lang kostenlos abrufbar war.
Das heißt also, die Sender haben uns Zuschauer bestimmte Sehgewohnheiten quasi antrainiert und die lassen sich nicht einfach so mit einer guten Serie dann wieder auslöschen. Und es ist sau wichtig, die Serien immer nach der Ausstrahlung online zu stellen, was ja die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel ganz normal machen.
Genau, ohne Werbeunterbrechung. Die öffentlich-rechtlichen Programme haben dafür ein anderes Problem, über das sich viele Drehbuchautoren und Produzenten gern beklagen. Die Redakteure nehmen zu viel Einfluss auf das Buch und die Geschichte und vertrauen eher ihrer Marktforschung als den Menschen, die die Geschichten erzählen. Zum Beispiel sagte Drehbuchautor Richard Kropf.
Es gibt da immer noch sehr
ja, genaue Vorstellung, wie eine Geschichte funktioniert im Free TV. Also es ist im besten Fall eine weibliche Hauptfigur gibt, mit der man mitfühlen kann, warum auch immer das so ist. Und da gibt es sicherlich verschiedene Marktforschungen, die das zutage gebracht haben. Es schränkt beim Erzählen aber wahnsinnig ein.
Das nervt natürlich auch viele Zuschauer, weil wir immer wieder das Gleiche vorgesetzt bekommen, nur eben mit anderen Gesichtern. Dagegen gibt es eine schon fast sagenumworbene kreative Freiheit bei den Streamingdiensten. Die kaufen eine Idee und lassen die Autoren und Showrunner einfach machen. Und das mit einem Budget, von dem Serienproduzenten in Deutschland nur träumen können.
Also optimistisch, Vanessa, klingt irgendwie anders.
Ja.
Alles schlecht hier bei uns in Deutschland. Kann ja eigentlich auch nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Es gibt jetzt auch die ersten Streamingdienste und mutige Sender aus Deutschland, die hochwertige Serien direkt für Deutschland produzieren.
Aber wir haben gerade davon gesprochen, dass dieses System, wie es in Deutschland funktioniert, einfach so in den Köpfen drin ist, auch so gewachsen ist und auch so ein bisschen verhärtet ist. Können diese neuen, mutigen Sender ein jahrelang gewachsenes System wie bei uns überhaupt ändern?
Natürlich nicht allein. Das sagt zum Beispiel Nico Hofmann, das ist der Chef der UFA. Der hat Deutschland 83 produziert, aber auch die meisten großen Historienserien der letzten Zeit. Charité zum Beispiel geht auf sein Konto, Kudamm 56, Unsere Mütter, Unsere Väter.
Die deutschen Fernsehsender, allen voran muss man sagen, die öffentlich-rechtlichen sind nach wie vor, ich würde mal sagen, 70% die Hauptauftraggeber der deutschen Produzenten. Also es ist gerade utopisch, wenn jetzt jemand sagt, ja, die Hoffnung liegt jetzt quasi nur noch bei der Streaming-Plattform. Das ist einfach Unfug.
Ja, Unfug. Sind einfach zu wenige. Die Streaming-Dienste geben aber Impulse und zeigen, dass man auch mit langen, komplexen Seriengeschichten aus Deutschland und kreativer Freiheit für die Macher super erfolgreich sein kann. Und zwar überall auf der Welt. Das ist Teil der Streaming-Revolution und die scheint jetzt auch bei den deutschen Sendern angekommen zu sein. 2017 kommen von ARD, ZDF, Sky, TNT, Netflix und Amazon tolle deutsche Serien. Es geht von schwarzer Komödie über Historienepos, Thriller zu Gangsterdrama und Mystery, wo man dann auch sieht, was passiert, wenn man diese Bedenken und Probleme aus der Welt schafft, nämlich richtig große Serien geben.
Puls. Watch it in hell!
What? But can now binge-watch on Netflix.
Watch it.
And you're asleep, binge-watching the apocalypse.
That puts you in binge-watching jail, Luke.
Watch, watch, watch.
Binge-watch another show.
Watch it, watch it, watch it.
What you binging these days?
Yeah, what you binging? Binge-watching. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Binger, ehrlich gesagt. Ich habe immer irgendwie ein schlechtes Gewissen.
Echt?
Wenn das Wetter zum Beispiel so gut ist, dass man irgendwie nicht so auf der Couch sitzen kann so lange. Da kriege ich irgendwie immer Hummel im Hintern und ich muss irgendwie raus und dann kann ich nicht so entspannen und mich nicht so drauf einlassen. Aber hin und wieder, da kriegt es mich dann halt doch. Ich habe zum Beispiel Orange is the New Black nicht von Anfang an verfolgt und dann habe ich es doch mal angefangen und dann musste ich alles nachgucken. Da muss ich wirklich sagen, da konnte ich einfach gar nicht mehr aufhören. Ich habe dann gerne mal eine Staffel am Tag geballert oder so. Bei Lost zum Beispiel war das damals auch so.
Watch, watch, watch.
Binge-Watching, ja, das ist ein ziemlich neues Wort eigentlich. Das hat es bisher nicht mal in den Duden geschafft. Es kommt eigentlich ursprünglich von Binge-Drinking, also sich massiv die Kante geben. Aber mittlerweile ist Binge-Watching viel bekannter. Puls-Reporterin Vanessa Schneider ist eh schon nicht mehr zu helfen.
Sorry.
Die binget wahrscheinlich mehr Serien als sie alle zusammen. So ganz neu ist dieses Phänomen aber nicht, oder?
Naja, ich meine, das Wort Binge-Watching ist zwar neu, aber eigentlich machen wir das an sich ja schon immer. In der Schulzeit zum Beispiel mit meiner Freundin Sarah, die wie ich ein riesen Buffy-Fan war. Shoutout an dieser Stelle. Nur sah Binge-Watching damals natürlich noch ein bisschen anders aus. Nicht am Laptop mit Downloads oder mit einem DVD-Boxset, sondern ganz oldschool mit Videokassetten, die wir dann die ganze Nacht durch viele Folgen hintereinander geguckt haben.
Ach, das wäre mir irgendwie viel zu viel Aufwand gewesen. Das mache ich wirklich erst, seit man die Serien einfach so legal am Stück streamen kann. Oder als ich damals bei Lost zum Beispiel alle DVDs dann irgendwie hatte, so das ging. Netflix hat dieses Wort Binge-Watching ja quasi salonfähig gemacht. Die schreiben sich das ja sogar mittlerweile so richtig auf die Fahne.
Ja, seit sie 2013 ihre erste eigene Serie House of Cards komplett am Stück veröffentlicht haben, boom, Binge-Watching war so einfach wie nie. Ich habe mit der Literaturwissenschaftlerin Maren Lickhardt von der Uni Innsbruck drüber gesprochen. Die forscht zu Serien und hat mir erklärt, warum uns Serien so viel mehr süchtig machen als andere Medien.
Weil sie so strukturiert sind, dass es immersive Effekte gibt. Also zum einen ist die Identifikation mit bestimmten Figuren und dass man wissen will, wie es weitergeht. Zum anderen, dass sehr viele Leerstellen gelassen werden, also für die eigene Fantasie, also dass man eigentlich viel aktiver ist, als man eigentlich denkt. Und dann, dass es natürlich auch nach jeder Folge einen Cliffhanger gibt, der einen dazu zwingt, weiterzuschauen.
Wobei dieses Gefühl, weitermachen zu müssen, nicht aufhören zu können, das habe ich auch, wenn ich ein Game spiele zum Beispiel. Oder auch wenn ich ein richtig spannendes Buch lese, dann kann ich auch nicht aufhören.
Im 19. Jahrhundert gab es auch schon mal den Begriff Lesewut. Das war quasi Binge-Lesen. Da kamen zum ersten Mal Romane auf als Massenunterhaltung und die wurden von vielen Frauen geradezu gefressen.
Ja, das hat es immer schon gegeben und es gibt immer zum einen bei der Sucht den Vorwurf, dass man alles andere stehen und liegen lässt und sozusagen dem völlig verfällt und auf der anderen Seite auch der Vorwurf der sehr oberflächlichen Rezeption. Das ist auch einem hermeneutischen Modell geschuldet, dass man nämlich davon ausging, dass Dinge einen tieferen Sinn haben und dass man das auf einer tieferen Ebene verstehen soll und sich deswegen lange mit Inhalten auseinandersetzen soll. Was ist an oberflächlicher Rezeption schlecht? Also wenn man das Ganze sinnlich auf sich einwirken lässt und Freude hat und man durchaus natürlich auch aktiv mitdenkt und kombiniert und seine Schlüsse zieht.
Ich finde aber, einen großen Nachteil hat dieses ganze Gebinge schon.
Was denn?
Naja, also früher war es ja zum Beispiel so, da ist immer eine Folge pro Woche rausgekommen und dann hat halt irgendwie jeder diese eine Folge angeschaut und dann konnte man sich am nächsten Tag total befreit drüber unterhalten, ein bisschen drüber diskutieren, wie fandst du das, wie fand ich das. Heute muss man ja immer total aufpassen, dass man irgendwie seine Freunde oder seine Arbeitskollegen nicht spoilert, weil man selber schon eine Folge geschaut hat und viel mehr weiß, als die sie noch nicht gesehen haben, will die vielleicht noch parallel was anderes sehen und so. Also das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend.
Ja, das finde ich auch. Aber unser Leben ist nicht mehr so klar strukturiert wie früher. Von wegen Abendessen um 18 Uhr und dann Tagesschau und dann Tatort oder sowas. Wer will seinen Tag auch noch ums TV-Programm rumbasteln, so wie früher? Das wissen auch die Produzenten und die Streamingdienste und die Zahlen sprechen auch für sich. Netflix analysiert ja unser Nutzerverhalten permanent und die sagen, dass die meisten Netflix-Nutzer eine Serie innerhalb einer Woche zu Ende gucken und dann zumindest 2 Folgen am Stück pro Tag gucken. Und das geht natürlich nur, wenn du alle Folgen auf einmal da hast.
Streamingdienste wie Netflix kultivieren unser Binge-Watching-Suchtverhalten. Amazon und Netflix haben 2017 ihre ersten deutschen Serien angekündigt und damit mischen sie das deutsche Fernsehen ganz schön auf. Amazon hat den Anfang gemacht im März dieses Jahres mit einem Star, der eigentlich sowieso nichts falsch machen kann. Zumindest wenn es um die Quoten geht, da ist Matthias Schweighöfer nämlich ein Erfolgsgarant und der soll Amazon Prime Video in Deutschland nicht nur jede Menge deutsche neue Abonnenten verschaffen, die Serie soll natürlich auch international zum Klickhit werden.
Am Anfang steht ein Blackout. Ganz Berlin ist plötzlich finster. Denn Hacker haben den Strom ausgeknipst und schieben es jetzt dem Vorzeigefamilienvater Lukas Franke in die Schuhe.
Hallo Lukas.
Wer sind Sie?
Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, wäre ich ungemütlich. Du nimmst jetzt dieses Paket und bringst es nach Frankfurt.
Du lässt meine Familie in Ruhe und dann verschwindest du aus meinem Leben.
Die Hacker erpressen Lukas' Familie und treiben ihn in den Untergrund, wo er sich selbst einer anderen Hackergruppe anschließt, um sein Leben zu retten. You Are Wanted ist eine klassische Thriller-Serie mit Mainstream-Ambitionen. Viel Action, nicht ganz so viel Story und viele bekannte Gesichter. Alexandra Maria Lara, Tom Beck, Caroline Herfurth und ganz vorn natürlich Zugpferd Matthias Schweighöfer. In allen wichtigen Rollen vor und hinter der Kamera. Was sich so im Kino längst bewährt hat, beschert auch Amazon Prime Deutschland den bis dahin erfolgreichsten Start einer Serie.
Ich bezweifle, dass Sie das Opfer einer großen Intrige sind, Herr Franke.
Er hat mich unter Druck gesetzt. Er wollte wissen, wo wir sind und was du vorhast.
Warum sagst du mir das jetzt?
Ich will einfach mein altes Leben zurück.
Auch wenn Seriensnobs es nicht gern hören, You Are Wanted setzt die Messlatte für deutsche Serien ein Stück nach oben. Kinoreif sind Optik, Erfolg und Stars. Und das alles auf dem Wohnzimmerbildschirm.
Ja, You Are Wanted war sofort in 200 Ländern gleichzeitig und komplett zu sehen am Stück. Das gab es, glaube ich, bei einer deutschen Serie noch nie. Und die zweite Staffel ist auch schon in der Mache.
Also davon könnten sich die öffentlich-rechtlichen Sender zum Beispiel ja auch noch eine ganze Menge abschauen.
Das haben sie auch schon zum Teil, aber dazu kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall war You Are Wanted der Startschuss und ein richtig wichtiger Impuls für die deutsche Serienlandschaft. Zumindest, wenn man von der technischen Seite ausgeht, weil die Serie sieht echt geil aus.
Und da hört man schon raus, inhaltlich bist du nicht so der Riesenfan von You Are Wanted. Du findest, diese Serie ist irgendwie wirr geworden.
Ja.
Wie kann sowas passieren? Da haben ja keine Amateure irgendwie mitgemacht und das Drehbuch geschrieben zum Beispiel.
Nee, stimmt. Die Drehbuchautoren Hanno Hagford, Richard Kropf und Christoph Bob Konrad, die nennen sich nur Haribos. Ja, das sind alte Hasen im Seriengeschäft, aber in Deutschland haben Drehbuchautoren traditionell nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die liefern den Stoff und die Regisseure setzen das dann um. Bei unseren Lieblingsserien aus den USA, da sind die Leute, die die Idee zur Geschichte haben, also die Creators, auch oft an der Umsetzung beteiligt und schreiben das Buch dann auch selbst. Oder es gibt einen sogenannten Showrunner, der Buch und Umsetzung anleitet und seine künstlerische Vision und Idee umsetzt. Bei You Are Wanted war das aber wie meistens in Deutschland anders. Da gab es Matthias Schweighöfer, sagt Hanno Hackfort, einer der Autoren.
Da war überhaupt nicht die Frage, wer da den Hut auf hat, weil dieses ganze Projekt drumherum geschnitten wurde um den Namen Matthias Schweighöfer. Das ist das, was Amazon gekauft hat und das war das Aushängeschild. Und da war ganz klar, wer da dann auch die Regie übernimmt.
Matthias Schweighöfer hat sich als Regisseur und Showrunner das Drehbuch dann auch sehr zu eigen gemacht und ziemlich viel geändert, zum Teil am Tag des Drehs noch Dialoge umgeschrieben. Und das ist für Drehbuchautoren natürlich frustrierend. Die hatten schließlich die Idee zu dem ganzen Ding. Bei der nächsten Staffel von You Are Wanted sind die Haribos deshalb auch gar nicht mehr beteiligt. Aber trotzdem kann man 2017 auch in Deutschland den Trend beobachten, immer mehr Autoren setzen ihre Idee auch als Regisseure gleich selbst um.
Und ich könnte mir vorstellen, dass dabei meistens die besseren Serien rauskommen. Viele Köche verderben den Brei und so. Die sogenannte Streaming-Revolution hat hier in Deutschland 2013 angefangen. Da ist der erste echte Online-Streaming-Dienst rausgekommen. Watchever hieß der damals. Ja. Das hatte ich sogar auch im Abo. Weißt du, dieses gelbe Logo.
Ja, ja.
Das ist aber wirklich schon eine ganze Weile her. Was ist eigentlich mit denen passiert, mit diesem Watchever-Menschen?
Ja, den gibt's nicht mehr. Der wurde Ende 2016 eingestellt, weil der sich einfach nicht durchsetzen konnte gegen Netflix und Amazon Prime Video. Die waren einfach zu stark, als die dann 2014 endlich auch nach Deutschland gekommen sind.
Aber wie sind die überhaupt so stark geworden? Die sind ja auch nicht von selbst und von Anfang an so erfolgreich gewesen.
Es ist das Jahr 1999. Google ist gerade ein Jahr alt und E-Commerce das Buzzword der Stunde. 2 Jahre zuvor hatte Reed Hastings Netflix gegründet und verschickte Filme auf dem brandneuen Medium DVD quer durch die USA. Aber Hastings hat eine Vision. Netflix soll zu einer reinen Online-Plattform werden, erzählt der heutige Netflix-Manager Ted Sarandos in einem TV-Interview.
When he told me this, 1999.
1999 war das. Mir hatte gerade jemand einen South Park-Clip geschickt, der hat fast eine Woche gebraucht zum Runterladen. Ein Online-Streaming-Dienst? Never. Aber Reed meinte nur, das Internet wird alle 18 Monate doppelt so schnell und halb so teuer. Und alles, was er prophezeit hat, ist eingetreten. 1999 has come
to pass. Sarandos folgt Hastings und wird später Chief Content Officer des Streaming-Dienstes. Das heißt, Sarandos sucht die Filme und Serien aus, die Netflix ins Programm nimmt. Seit 2013 ist Sarandos aber nicht nur Chefeinkäufer für Netflix, sondern auch Chefentwickler neuer Serien. Schon mit der ersten Netflix-Eigenproduktion House of Cards feiert er einen Triumph. Die Polit-Serie räumt einen Preis nach dem anderen ab. Kritiker und Publikum feiern sie. Netflix wird zum Konkurrenten für all die alten Serienkönige, wie zum Beispiel HBO. Oder wie Frank Underwood aus House of Cards sagen würde:
Every kitten grows up to be a cat. They seem so harmless at first. But once their claws get long enough, they draw blood. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted.
Die Jagdsaison ist eröffnet, denn was Netflix an Erfahrung fehlt, macht der Streamingdienst durch Algorithmen wieder wett. Als Ted Sarandos das Remake des britischen Originals zu House of Cards machen will, schaut er als erstes auf die Abrufzahlen bei Netflix. Was schauen diejenigen Nutzer, die auch schon die Originalversion mochten? Das Ergebnis? Sie lieben Polit-Serien, die Filme von David Fincher. Und ihr Lieblingsschauspieler ist Kevin Spacey. Sarandos schnürt aus diesen Daten ein Paket und schlägt Regisseur David Fincher einen einmaligen Deal vor.
Ich habe ihm gesagt, es gibt 1000 Gründe, warum du das nicht machen solltest. Aber ich gebe dir einen Grund dafür. Wir produzieren direkt 2 Staffeln, 26 Folgen und ich rede dir nicht rein.
Ein Auftrag für 2 Staffeln, ohne eine Pilotepisode, die ein Testpublikum überzeugen muss. Solche Angebote bekommen Serienmacher bis dahin nicht. Fincher sagt zu, der Rest ist Seriengeschichte.
We had our own brand of diplomacy. Shake with your right hand, but hold a rock in your left.
Nach dem Erfolg von Netflix will auch Amazon nicht mehr länger nur Serien streamen, sondern ebenfalls selber machen. Der Unterschied? Bei Amazon verlässt man sich nicht auf Algorithmen, um die nächsten Serienhit zu schaffen. Jedes Jahr lässt Amazon eine Handvoll Pilotfolgen produzieren und lässt die User mitentscheiden, welche davon in Serie gehen wird.
TuneIn has been replaced by personal choice. We live in an on-demand world and there's no going back.
20 Jahre nach der Gründung hat Netflix-Chef Reed Hastings seine Vision zur Realität gemacht. Netflix ist in 190 Ländern abrufbar und hat über 100 Millionen Abonnenten. Die Hälfte davon außerhalb der USA. Hastings sagt zwar regelmäßig das Ende des Fernsehens voraus, aber der Überlebenskampf hat gerade erst begonnen. Apple steht schon in den Startlöchern und will mit Milliardenbudget ins Seriengeschäft einsteigen. Und auch die alten Fernsehsender haben sich Tricks bei den Streaming-Giganten abgeguckt.
And you're asleep, binge-watching the apocalypse.
2017, wahrscheinlich das bisher beste Fernsehjahr für Deutschland, dank einiger neuer deutscher Serien. Gerade haben wir ja schon von You Are Wanted gesprochen, von und mit und wegen und überhaupt Matthias Schweighöfer. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Serie, aber als erste deutsche Serie eines internationalen Streaming-Riesen natürlich trotzdem wegweisend. Puls-Serien-Junkie Vanessa Schneider, was gibt's denn mittlerweile so an wirklich richtig geilen Serien aus
Also die erste deutsche Hammer-Serie dieses Jahr war 4 Blocks. Das kam im Mai beim Nischenbezahlsender TNT-Serie. Das war jetzt aber auch nicht die erste tolle Serie, die TNT gemacht hat. 2015 haben die zum Beispiel auch die Mystery-Serie Weinberg produziert. Die war auch super und jetzt eben 4 Blocks. Und jetzt rate mal, wer hinter dieser Serie steckt.
Da habe ich echt keine Ahnung. Ich meine, wer kann es in Deutschland schon sein? Wer steckt schon hinter irgendwelchen riesigen Filmprojekten? Matthias Schweighöfer, gut, den hatten wir gerade schon, der vielleicht nicht. Also bleiben eigentlich nur noch Till Schweiger und Elias Mbarek.
Ja, es wäre wahrscheinlich eine gute Idee gewesen. Aber nein, ich meinte natürlich die Autoren. Das waren nämlich die gleichen wie bei Matthias Schweighöfers You Are Wanted, Hanno Hackford, Richard Kropf und Christoph Bob Konrad.
Die Haribos, wie ich gerade gelernt habe. Mit dem, was bei You Are Wanted am Schluss rausgekommen ist, waren die als reine Drehbuchautoren damals ja nicht so zufrieden. Was war jetzt bei 4 Blocks anders als bei You Are Wanted?
Also erstmal war sehr viel ähnlich, nämlich die guten Seiten. Die hatten genauso große kreative Freiräume wie bei Amazon. Das ist ja von Streamingdiensten bekannt, dass sie Filmemachern und Serienmachern nicht reinreden. So wie das viele Fernsehredaktionen aus Angst vor einer schlechten Quote machen. TNT-Serie und vor allem die TNT-Programmchefin Anke Greifeneder ist aber mutiger als privaten und öffentlich-rechtlichen in Deutschland. Und sie hatte auch richtig gute Ideen, sagen die beiden Drehbuchautoren Richard Kropf und Bob Konrad.
Unser Ziel war es, glaube ich, eine Brüdergeschichte zu erzählen, die, obwohl sie in einem den meisten Zuschauern doch fremden Milieu spielt, universell funktioniert.
Es war ursprünglich geplant, tatsächlich 50-50, also multiperspektivisch erzählt, aus der Perspektive des Polizisten und aus der Perspektive des Clans. Und der Sender hat uns tatsächlich dazu gedrängt und die Entscheidung war absolut richtig, dass die Polizeiperspektive auf ein Minimum herunterzufahren und nur aus der Sicht des Clans zu erzählen. Weil eben die Polizeiperspektive kennen wir aus vielen Krimis schon.
Ja. Die ist ja auch langweilig. Die sehen wir im Tatort ja schon. Die Haribos haben 4 Blocks dann gemeinsam mit dem Regisseur Marvin Krehn umgesetzt und waren, anders als bei You Are Wanted, auch noch im Dreh an der Serie dann beteiligt.
Okay, 4 Blocks handelt von einem Clan, das wissen wir jetzt schon. Aber was passiert eigentlich mit bzw. in diesem Clan?
Clan-Chef Tony Hamadi hat sich in den letzten Jahrzehnten ein kleines Imperium in Berlin-Neukölln aufgebaut. Nachtclubs, Drogen, Schutzgeld und Spielautomaten. Er träumt vom deutschen Pass und will eigentlich ein anständiger deutscher Unternehmer werden. Aber dann muss er doch wieder ran. Sein hitzköpfiger Bruder Abbas hat die Familiengeschäfte nicht unter Kontrolle.
Ich saß wegen dir im Knast. Ich dachte, dass sie Menschen sind, denen ich vertrauen kann.
Deine Familie macht Menschen kaputt. Mit Drogen, mit Erpressung, mit Mord.
Nicht ganz zufällig taucht zur selben Zeit Tonis Jugendfreund Vince auf. Früher ein gefürchteter Schläger, heute verdächtig eng mit der Polizei. Eigentlich ist die Story um den zerrissenen, aber irgendwie ganz netten Mafia-Boss nicht wirklich neu. Aber so wie in 4 Blocks wurde sie noch nicht erzählt. Jeder Schlag, jeder Dialog sitzt. Der Cast ist der Hammer, die Inszenierung aufregend. Besonders clever? Massiv und Basil, zwei Rapper mit gut gefülltem Vorstrafenregister, geben ihr Schauspieldebüt und liefern ab.
Das ist gegen die Regeln der Familie. Wir lassen keine Deutsche bei uns rein.
Du vertraust ihm nicht? Dann überprüf ihn.
Ich tue alles für die Familie. Ich würde sterben für die Familie.
Du hast Glück, dass du mein Bruder bist. Sonst wärst du schon längst tot.
Der Mut von Nischenbezahlsender TNT zahlt sich aus. Vier Blocks könnte nach Deutschland 83 der nächste internationale Serienhit werden. Amazon Prime zeigt die Serie inzwischen auf der ganzen Welt.
Was ich an vier Blocks ja unheimlich gut fand, waren die Figuren. Ja. Die waren wahnsinnig echt und facettenreich, keine Klischees. Und am Ende habe ich so eine richtige Beziehung zu Vince aufgebaut. Das ist der deutsche Jugendfreund von Clanchef Tony, der zurückkommt. Aber ich darf nicht zu viel verraten, sonst spoilere ich euch noch. Auf jeden Fall habe ich total mitgelitten. Und das ist was, was für die Autoren der Serie, wie Hanno Hackford, sehr, sehr wichtig ist.
Wir versuchen immer, Welten zu schaffen oder Figuren zu erschaffen, mit denen der Zuschauer mitfiebert, wie auch immer die nun gelagert oder ausgestaltet sind.
Wenn man vier Blocks zum Beispiel nimmt, ist es schon so, dass über den Lauf der Zeit die beiden Figuren, sowohl Tony als auch sein Bruder Abbas, uns eigentlich gleichsam ans Herz gewachsen sind. Obwohl der eine halt quasi eine wandelnde Zeitbombe ist, sind sie einem doch so nah und ja, man möchte sie eigentlich gar nicht mehr loslassen, sondern immer weiter verfolgen, was sie so.
Aber das ist ja auch klar, sonst bleibt man ja nicht dran.
Genau, das sagen auch Hanno Hackford, Richard Kropf und Christoph Bob Conrad. Deren Lieblingsserien beeinflussen sie nämlich auch bis heute noch.
Ich glaube, das zeichnet eine gute Serie meistens aus. Und da bemühen wir uns natürlich auch immer drum, dass man das Gefühl hat, ich wäre bei diesen Leuten gerne dabei. Ich würde da, also zumindest ne, für eine gewisse Zeit, das miterleben und mit denen befreundet sein.
Ich weiß, dass es damals bei Silas war, ich, als das fertig war, ich glaube, es waren 6 Folgen, ich habe geheult, weil es war ja nicht so, dass man danach in die Videothek gehen konnte und sich das nochmal angucken konnte. Es war irgendwie vorbei, es war wie, als wenn ein Freund weggehen würde. Ich war richtig fertig. Danach. Und wenn man sowas erreicht, glaube ich, dass sie für einen kleinen Teil, ein Teil des Alltags, Teil des Lebens oder Teil der Freizeit wird, dann ist das schon groß.
Das ist eine Serie neben Lost, Fargo und Game of Thrones, die Haribos ganz besonders geprägt hat. Und zwar ausgerechnet eine deutsche Kinderserie, die lief Anfang der 80er immer so rund um Weihnachten im Fernsehen. Die hieß Silas.
Natürlich kenne ich doch
Kennst
auch noch.
Kennst du?
Ja.
Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es ausgerechnet eine Kinderserie ist, die so geprägt hat. Und wenn ich mal nachdenke, dann fallen mir auch ganz viele Serien ein, bei denen mir das auch so ging.
Der letzte Seriencharakter, der mir so richtig nah war persönlich und wo ich dann wirklich zumindest mal so ein paar Minuten oder vielleicht auch ein paar Stunden so richtig traurig war, als sie dann gestorben ist.
Oh, Spoiler.
Das ist schon okay, glaube ich, an der Stelle. Das ist jetzt schon so lange her, das muss man mal irgendwann dann gesehen haben oder halt damit klarkommen, dass man irgendwann gespoilert wird. Entschuldigung an dieser Stelle, Spoiler, kurz Ohren zu halten, 3, 2, 1. Dieser Charakter, der mir so nah war, das war Pusey Washington aus Orange is the New Black. Kennt ihr das auch? Also habt ihr euch, keine Ahnung, schon mal verliebt in einen Seriencharakter oder das Gefühl gehabt, ihr seid richtig Teil von einer Serienwelt?
Ja, sowas gibt's natürlich schon. Also klar, in die Charaktere versetzt man sich schon rein und manche mag man dann voll und fiebert mit denen mit und andere hasst man natürlich und es macht natürlich auch Spaß, die dann zu hassen.
Was mich schon ein bisschen berührt hat, war, als Ende der 4. Staffel Schofield von Prison Break gestorben ist.
Eindeutig, bei Game of Thrones wird man ziemlich aggressiv. Das ist so ziemlich die Serie, die einzige, wo ich mich wirklich reingesteigert habe.
Von der Zombie-Apokalypse habe ich schon geträumt, als ich The Walking Dead geguckt habe.
Vikings zu den Charakteren in der Serie, dass die teilweise Vorbilder sind, was die geschafft haben. Da gibt es den Hauptcharakter, Ragnar Lodbrok heißt der, und der ist halt ziemlich zielbewusst und setzt es dann durch alles durch. Und sowas kann man sich schon als Vorbild nehmen.
Suits habe ich mal geschaut. Da wollte ich danach dann unbedingt Jura studieren, aber dann das hat auch nur kurz angehalten.
Meine Freundin hat Jura studiert und schaut auch die ganze Zeit Suits an und ist diesen Figuren, glaube ich, auch sehr nah. Vanessa, wieso entwickeln wir denn solche teilweise wirklich starken Gefühle für Seriencharaktere, die ja gar nicht echt sind?
Ja, das stimmt. Das sind sogenannte parasoziale Beziehungen und das ist gar nichts Neues. Das geht Menschen schon immer so, wahrscheinlich seit sie sich Geschichten irgendwie erzählen. Wir entwickeln einseitige Beziehungen, die echt sind, zu Figuren, die nicht echt sind. Und darüber habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin Maren Lickert von der Uni Innsbruck gesprochen. Die kennt sich nicht nur mit Literatur aus, sondern die ist auch ein richtiger Serienjunkie.
Normalerweise hat man soziale Beziehungen und jemand hat die Rolle zum Beispiel eines Bruders und einer Schwester. Und parasozial bedeutet eben, dass man das sozusagen überträgt und dass man die Funktionen, die man aus sozialen Beziehungen die soziale Beziehungen haben, jetzt auf Fernsehfiguren oder Ähnliches verlagert.
erforscht werden diese parasozialen Beziehungen schon übrigens seit Mitte der 60er Jahre. Die eine Erklärung dafür gibt es jetzt bisher noch nicht, sondern nur unterschiedliche Ansätze, sagt Maren Lickert.
Also zum Beispiel gibt es ja sehr, sehr viele Familienserien, die eignen sich natürlich sehr gut dazu, parasoziale Beziehungen zu knüpfen, weil dort alle Rollen besetzt sind, die wir aus dem realen Leben kennen und die auch unsere sozialen Beziehungen spiegeln, die aber auf eine, also ich sage das mal ganz vorsichtig, einfache Weise das Ganze spiegeln, nämlich insofern, als es da ja keine wenig Widerstände gibt, sondern man sich da einfach hineinbegeben kann mit seiner eigenen Identifikation und sicherlich auch so ein Gefühl von Gesellschaft und dass man nicht alleine ist und emotionale Bedürfnisse ausleben kann.
Und was dafür auch wichtig zu sein scheint, wenn man eine Figur immer zur selben Zeit sieht, also nach der Schule, nach der Arbeit, so wie zum Beispiel bei Daily Soaps am Vorabend, diese Figuren gehören dann quasi zum Alltag wie das gemeinsame Abendessen mit der echten Familie. Mir ging das in der Schulzeit übrigens genauso mit der Serie Clarissa, die lief in den 90ern. Die Hauptfigur fühlt sich bis heute für mich an wie meine große Schwester, die ich nie hatte. Die habe ich einfach jeden Tag nach der Schule gesehen, so wie ich jeden Tag in der Schule meine Freunde gesehen habe.
Das war diese Hexe, oder?
Die hat später auch die Hexe Sabrina gespielt.
Ach ja, genau, das war dasselbe Mädchen.
Dasselbe Schauspielerin.
Ja, Sabrina, die fand ich auch mal ziemlich toll. Also wir halten fest, dass sich Serienfiguren manchmal wie echte Freunde oder Familienmitglieder direkt für uns anfühlen, das liegt an toll konzipierten Figuren, an unseren emotionalen Bedürfnissen und Ritualen, die uns das Gefühl geben, als ob wir ja Teil unserer Lieblingsserie wären. Wir haben jetzt schon über zwei der fünf wichtigsten neuen deutschen Serien gesprochen. Über You Are Wanted, produziert von Amazon, und vier Blocks von TNT Serie. Was diese beiden Serien besonders macht, ist, dass sie international sehr erfolgreich sind, was nicht alltäglich ist für eine deutsche Serie. Jetzt produzieren Netflix und Amazon ja auch eigene Serien in Deutschland, rein für den deutschen Markt, obwohl es gar nicht so wahnsinnig viele Abonnenten in Deutschland gibt. Lohnt sich das für diese Riesenfirmen überhaupt?
Ja, das muss es ja, sonst würden sie ja als gewinnorientiertes Unternehmen sowas ziemlich sicher nicht machen. In Deutschland hat Netflix zum Beispiel etwa 5 Millionen Abonnenten, weltweit sind es über 100 Millionen, aber es geht auch nicht nur um uns deutsche Zuschauer, sondern um Europa. Einige europäische Länder haben nämlich Auflagen für die Streaming-Anbieter, die vorschreiben, wie hoch der Anteil an europäischen Produktionen in deren Gesamtangebot sein muss. In Frankreich zum Beispiel müssen 60% der Filme und Serien aus der EU stammen. Und ein ähnliches Gesetz ist 2018 für die gesamte EU geplant. Ab 2018 sollen bei den Streamingdiensten mindestens ein Drittel aller Serien und Filme aus EU-Ländern kommen. Und damit will die EU die Filmbranche in Europa schützen und auch unterstützen.
Aber davon hat ja niemand was, wenn die Serien bei Netflix und Co. dann genauso mies sind, wie das, was so im Fernsehen läuft.
Ja, aber die Streamingdienste sorgen ja nicht nur dafür, dass deutsche Serien weltweit zu sehen sind. Sie sorgen auch dafür, dass ihre eigenen Serien sich auch qualitativ mit amerikanischen Serien messen können, weil sie eben viel Geld reinbuttern. Das war bei Narcos aus Mexiko zum Beispiel so. Und bei ihrer ersten deutschen Serie Dark soll das dann auch so sein. Und eine Serie, die steht Modell für diesen erfolgreichen deutschen Serienexport, nämlich Deutschland 83.
Das ist die Serie über einen Typen aus der DDR, der als Spion dann bei der Bundeswehr in Westdeutschland eingeschleust wird. Wie erfolgreich war die denn eigentlich genau im Ausland?
In Großbritannien ist sie die erfolgreichste fremdsprachige Serie aller Zeiten gewesen.
Ui.
Und zwar dank eines Mannes, der Serienexperte Walter Uccellino. Der ist quasi besessen von Serien und hat deshalb vor ein paar Jahren zusammen mit dem Sender Channel 4 einen eigenen kleinen Streamingdienst in England gegründet, Walter Presents. Das Besondere an diesem Dienst ist, auf Walter Presents findet man nur handverlesene Serien und nichts davon ist englischsprachig. Das heißt, Walter sucht auf der ganzen Welt nach den besten neuen Serien und so ist er eben auch auf Deutschland 83 gestoßen.
To me, Deutschland is the program that tipped the balance because it was an exceptional global piece of television. It was very culturally specific, beautifully crafted in a unique German way. However, it spoke to a global audience, but it has a sort of global Anglo-Saxon sensibility, which meant it traveled. And I think it marked a change in the way that TV was made in Germany, because I think that a lot of producers and commissioners as well realized that when you make a show in that mold, that show will travel and will gather awards and success and prestige around the world.
Walter Brioccellino sagt, dieser überraschende Erfolg von Deutschland 83 in den USA und in England, der hat die deutschen Fernsehredakteure so richtig zum Nachdenken gebracht. Und jetzt ändert sich auch was. Und für die Produzenten war es bisher relativ schwierig, eine deutsche Serie an einen Sender im Ausland zu verkaufen, schlicht weil die nicht ansprechend genug waren für ein internationales Publikum. Aber Geld aus dem Ausland bedeutet natürlich auch mehr Geld für neue Serien.
Und mehr Geld heißt dann nach Adam Riese bessere Serien. Mhm. Verstehe.
Absolut richtig. Je mehr Budget, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Serie auch richtig gut aussieht und auch richtig gut durchdacht ist. Und durch Verkäufe ins Ausland lassen sich diese wirklich hohen Produktionskosten dann auch wieder einspielen. Und genau das peilen deutsche Serienmacher jetzt auch an.
Auf eine deutsche Serie habe ich mich wahnsinnig gefreut, als die angekündigt worden ist. Und ich habe sie dann auch sofort verschlungen, als die in die Mediathek gekommen ist. Hinderfing, produziert von Bayerischen Rundfunk, von unserem Mutterschiff. Selten ist eine Sendung von wirklich jedem, den ich kenne, so durch Sonne und Mond abgefeiert worden. Ich habe wirklich nichts Schlechtes darüber gehört. Vanessa, du als Serienexpertin, ist Hinderfing wirklich so gut oder bin ich da halt einfach als Bayer voreingenommen?
Nein, Hinderfing ist eine der wirklich wichtigsten deutschen Serien des Jahres, weil es eine ganz tolle, mutige Serie von einem öffentlich-rechtlichen Sender ist. Und die haben ja traditionellerweise eher den Ruf, ja, bieder, langweilig und ein bisschen idyllisch zu sein.
Ja, bieder und langweilig, okay. Also das kann man von Hinderfing wirklich überhaupt nicht behaupten.
Triste Orte sind die beste Kulisse für abgedrehte Storys. So ist das auch in Hinderfing, wo der egomanische Bürgermeister Alfons Zischel nicht nur seine eigene kleine Flüchtlingskrise auslöst und die Dorfbewohner mit einem Bio-Einkaufsparadies gegen sich aufbringt. Seine Nase steckt dabei auch noch richtig tief im Crystal Meth.
Ihr habt die gesehen, Bürgermeister.
Wer spricht da bitte?
Ich will das Geld, das du mir schuldest.
Weißt du, ich wollte was erreichen für Hinderfing. Und jetzt bin ich der allerletzte Depp.
Für mich ist es Sodom und Gomorra!
Die Vorbilder von Hinderfing sind offensichtlich. Die schräge Krimiserie Fargo. Auch eine Geschichte über die Abgründe in einer Kleinstadt. Und natürlich Breaking Bad. Das beweisen spezielle Kameraeinstellungen, die stylisch entsättigten Farben und natürlich das Drogenproblem der Hauptfigur. Aber am meisten inspiriert hat Hinderfing wohl die österreichische Serie Braunschlag über einen Provinzpolitiker und die absurden Seiten des Landlebens. Wer hätte gedacht, dass das klappt? Hinderfing ist das Gegenteil von trauter Heimeligkeit. Betongrau, spießig und ziemlich böse. Hip genug für Streaming-Fans, aber traditionell genug für den durchschnittlichen BR-Zuschauer.
Wissen Sie, was mich wundert, Herr Zischel? Egal, wo es brennt, man trifft immer auf Sie.
Auch der Bayerische Rundfunk traut sich. Zum ersten Mal stellt der Sender eine Serie zum Komplettabruf in die Mediathek, bevor sie linear im Fernsehen läuft. Das ist geradezu revolutionär und hat sich als kluger Zug herausgestellt. Erfolgreicher war im Netz bisher noch keine BR-Serie.
Damit war Hinderfing wirklich was ganz Neues, nicht nur für den BR, auch für die ARD insgesamt. Und das liegt auch daran, wie die Serie entstanden ist, sagt der Regisseur und Co-Autor Boris Kunz.
Wir nehmen uns einfach die amerikanischen Writers' Rooms als Vorbild. Wir haben natürlich jetzt noch nicht das Budget und das Volumen, um den irgendwie mit 10 Leuten aufzufüllen. Wir sind zu dritt. Das ist eine ganz gute Zahl, um gemeinsam zu arbeiten. Das ist das Prinzip, nach dem eigentlich dort die ganze Serienentwicklung funktioniert. Man setzt sich gemeinsam hin, arbeitet alles gemeinsam aus, wirklich bis in die Outlines hinein, also dass man genau weiß, in dieser Szene passiert Folgendes und dann Folgendes und dann kommt die nächste Szene. Und damit gehen die Autoren dann nach Hause und schreiben die Dialoge und die Szenenbeschreibungen.
Und das wird nicht normalerweise so überall gemacht?
Ja, in den USA bei den Qualitätsserien wie bei jetzt Breaking Bad, Lost, Game of Thrones und so weiter natürlich schon, aber in Deutschland bisher eher nicht. Da arbeiten oft an jeder Folge andere Leute und je nach Quote wird dann am Drehbuch und dann am Schnitt rumgeschraubt. Und das Ergebnis kennen wir, zu viele Köche verderben den Brei.
Was geht denn für Hinderfinken so international? Also hat zum Beispiel Walter Jusolino von dieser englischen Streaming-Plattform Walter Presents die Serie vielleicht auch schon entdeckt und nach England geholt?
Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass Walter auf jeden Fall ein großer Fan von Hinderfing ist und der weiß auch, was eine gute Serie ausmacht.
So for me, the strongest piece of television is the one that has a real purity and unity of vision.
Genauso war es ja bei Hinderfing. Und das erkennen in letzter Zeit immer mehr Serienmacher, vor allem die der Serien, über die wir hier gerade sprechen. Alles aus einer Hand geschrieben und umgesetzt. Das berühmte Prinzip vom Showrunner, also vom Serienschöpfer, ist endlich auch in Deutschland angekommen. Und das ist natürlich stark durch die Streamingdienste beeinflusst worden.
weil die Serienmacher selber so viel schauen und sich dann irgendwie von anderen Serien inspirieren lassen oder warum?
Ja klar, das ist auch ein Grund. Das haben ja auch wirklich alle Serienmacher durch die Bank erzählt. Keiner von denen guckt Serien im linearen TV, sondern ausschließlich via Netflix, Amazon und all die anderen On-Demand-Angebote. Aber ich meine etwas anderes. Beim Streaming werden die Serien ja komplett am Stück veröffentlicht. Und das hat der BR bei Hinderfing zum ersten Mal auch so gemacht. Im Fernsehen werden die Serien aber normalerweise nach und nach gedreht und dann auch nach und nach ausgestrahlt. Und oft wird dann noch etwas nachjustiert. Wenn alle Folgen aber gleichzeitig fertig sind, dann ist es einfacher, so eine klare Vision durchzuziehen. Das sagt auch Jantje Friese. Die hat die erste deutsche Netflix-Serie gemacht, Dark. Und die hätte sie gar nicht Folge für Folge fürs normale Fernsehen umsetzen können.
Es ist ein ziemlich komplexes Geflecht, das wirklich nur erzeugbar ist, wenn man das im Ganzen denkt und auch im Ganzen zu Ende schreibt. Und ich glaube, dass man natürlich mit Cliffhangern anders umgeht, dass das horizontale Erzählen dadurch viel mehr Raum hat und das Vertikale viel weiter zurückgeht, also dass man nicht mehr abgeschlossene Geschichten in einer Folge hat, sondern wirklich immer diesen Gesamtbogen im Blick hat. Also das hat allein vom Ansatz, wie man schreibt, wahnsinnig viel verändert.
Extrem spannend, finde ich das. Also, dass die Serie aus einem Guss gemacht ist, dass da nicht x-hundert Leute mitwursteln, sondern verantwortlich für die Serie ist ein kleines, überschaubares Team, das alles in den eigenen Händen hat. Und die deutsche Serie, über die 2017 am meisten gesprochen worden ist, hat das genau so gemacht.
Babylon, Berlin.
Es ist der Sommer kurz vor der Wirtschaftskrise 1929, die ganze Welt aus den Bahnen wirft. Berlin taumelt zwischen den Extremen. Rausch und Todessucht, Protz und Armut, Frieden und Krieg. Gerion Rath ist ein Kriminalkommissar aus Köln. Er wird in die Hauptstadt der noch jungen Republik versetzt, um dort einen Pornoring auszuhebeln und gerät natürlich zwischen die Fronten. Charlotte Ritter träumt noch davon, Polizistin zu werden, während sie ihre Familie mit legalen und nicht ganz so legalen Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Die Serie basiert auf den historischen Krimi-Romanen von Volker Kutscher und wurde vom Showrunner-Trio Achim von Borries, Tom Tykwer und Henk Handluchten umgesetzt. Als überwältigend schöne Liebeserklärung an eine längst vergangene und doch sehr präsente Epoche.
Ja, nicht geschlafen?
Ne?
Und gleich wieder zur Arbeit? Wie schaffst du denn das immer?
Na, weißt du doch. Wer schläft, verpasst das Wachsein. Und ich muss ja auch wach sein.
Babylon Berlin ist etwas völlig Neues für das deutsche Fernsehen. Pay-TV-Serie und öffentlich-rechtliche Produktion mit Rekordbudget. Mainstream-Hit und Kritikerliebling in einem. Das gab es noch nie, aber es könnte zur Regel werden und Deutschland weltweit als neue Heimat für Qualitätsserien etablieren.
Was ich total spannend finde, wenn man mit den Machern von Babylon Berlin spricht, also mit Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handluchten, dann reden die nie von Babylon Berlin als Serie, sondern immer von einem Film.
Weil es ein großes Ganzes ist vermutlich, oder? Das halt einfach danach in Episoden unterteilt wird.
Ja genau, 16 Episoden, um genau zu sein, in 2 Staffeln. Und 2 weitere Staffeln sind auch schon bestätigt.
Also wir haben es ja eigentlich alles so behandelt, als würden wir einen 12-stündigen Kinofilm machen. Und mussten uns dann aber situativ manchmal so benehmen, als wäre es dann doch irgendwie, als müsste man es irgendwie schneller durchpeitschen. Weil der Trick ist natürlich der, dass man sich sehr gut vorbereiten muss. Man muss halt in einem sehr konstanten Dialog mit den Schauspielern, mit den Heads of Department sein. Und wenn der wirklich, wirklich lebendig ist, dann sind auch Entscheidungen schnell am Set zu fällen. Das ist also eigentlich auch ein Vorteil.
Das war Tom Tykwer.
Wollte ich auch gerade sagen. Der berühmte Tom Tykwer, der unter anderem ja auch Das Parfum gedreht hat. Also was er gerade gesagt hat, das erinnert mich ein bisschen an das, was die Drehbuchautorin von der Netflix-Serie Dark auch erzählt hat. Also das heißt, die Serie wird im Ganzen gedacht. Man hat immer den großen Bogen im Blick und sieht das eher so als großen Film. Und dann setzt man das auch so um.
Ja, was für die Schauspieler dagegen dann auch ganz schön schwierig sein kann. Volker Bruch spielt in Babylon Berlin einen drogenabhängigen Polizisten. Der heißt Gerion Rath und von dem weiß keiner, ob er jetzt ein Held oder ein Anti-Held ist. Das weiß er auch selber nicht. Und für ihn war der Dreh eine echte Herausforderung.
Wir sind wahnsinnig gesprungen im Buch. Wir haben an einem Tag haben wir Folge 12 angefangen, dann Folge 15, dann Folge 4. Also wir mussten uns wahnsinnig gut auskennen, damit wir dann am Set immer genau wissen, wo wir sind.
So werden übrigens auch die großen amerikanischen Prestige-Serien gedreht, wie zum Beispiel House of Cards oder The Nick vom Hollywood-Regisseur Steven Soderbergh. Und damit ist Babylon Berlin auch ganz bewusst so produziert, dass die Serie auch im Ausland funktioniert.
Wir haben hier schon über neue deutsche Serien gesprochen, die auch im Ausland richtig erfolgreich waren oder sind oder werden könnten. Aber was ich als jemand, der in Deutschland sitzt, ja ziemlich spannend finde, ich bekomme selber durch meine Streamingdienste immer mehr Serien aus dem Ausland vorgeschlagen, aus Ländern, von denen ich gar nicht wusste, dass die da Filme drehen. Und Filme, die ich oder Serien, die ich früher nie selber gesehen hätte, weil die entweder gar nicht bei uns im Fernsehen kommen oder halt irgendwie zu unchristlichen Uhrzeiten auf irgendwelchen Nischensendern vor sich hin dümpeln. Ich habe da schon so tolles Zeug entdeckt, zum Beispiel aus Australien, Please Like Me, eine wirklich lustige, aber auch irgendwie traurige Serie von Josh Thomas, oder Glitch, eine Zombie-Serie, die ganz anders funktioniert als andere Zombie-Serien, oder 3% aus Brasilien. Das sind wirklich tolle Tipps.
Super Serien, ja. Und wer ist wieder schuld daran?
Keine Ahnung. Netflix vermutlich.
Ja, weil die ja fürs Ausland und für das nicht-amerikanische Publikum produzieren müssen, wegen der Quoten, aber auch, weil diese Serien einfach in den jeweiligen Ländern sehr gut ankommen und gefordert werden. Und deshalb nehmen die Streamingdienste auch Serien von überall ins Programm. Und das verändert natürlich wiederum unsere Sehgewohnheiten. Walter Uccellino hat ja in Großbritannien einen Streamingdienst gegründet, der ausschließlich Serien zeigt, die nicht englischsprachig sind. Und zwar ohne Synchronisation, nur mit Untertiteln. Und das funktioniert jetzt dank Netflix und Co. auch in den USA.
Shows like Narcos are very interesting, because they introduced to an American and global audience the notion of multi-language within the same story. And I think there's something so wonderful. I think it's helping the audience at a global level to understand and appreciate the joy of originality and original language. You have to concentrate on the program. So it's not something that you can go into the kitchen and stop for a second, and you're more absorbed. It's a slightly more cinematic experience. It's an extra treat. And the fact that you have to read makes it a bit closer to reading a novel. And so I think you become very, very fond of the material. And there's something to be said for the genuine performance and the original voice of the actors. When you become used to the sound of a voice and of a grammar and of a language, it's beautiful.
Also wenn man eine Serie in der Originalsprache guckt, dann nimmt man die Story und die Seriencharaktere ganz anders, viel, viel intensiver wahr, sagte Walter Uccellino. Und die Leute gewöhnen sich daran, Serien mit Untertiteln zu sehen. Geschichten aus der ganzen Welt mit Menschen, die anders leben und anders aussehen als die Nachbarn. Dafür ist es dann auch gar nicht mehr so schlimm, wenn das etwas anstrengender ist.
Na, es gibt mittlerweile Sender, die werben sogar damit. Bei uns in Originalsprache. Ja. Das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Ja. Was hat denn diese Entwicklung für Konsequenzen für Serienmacher jetzt?
Naja, die Serienmacher sollen halt eine Serie abliefern, die ankommt. Aber das ist natürlich tricky, weil einerseits sollen deren Serien ja im Inland glaubwürdig und unterhaltsam sein. Das heißt, deutsche Serienmacher sollen auch Geschichten aus Deutschland erzählen. Jetzt nicht so wie bei Rosamunde Pilcher, wo deutsche Schauspieler Briten spielen und dann Deutsch sprechen.
Komplett absurd.
Ja, völlig. Und gleichzeitig muss die Geschichte aber so global sein, dass auch Leute im Ausland sie spannend finden. Bob Conrad hat 4 Blocks und You Are Wanted gemacht und der weiß, wie das geht.
Es gibt im Amerikanischen den Spruch, the more local, the more global. Also das heißt, man sollte schon kein Brei erzählen, sondern tatsächlich authentisch Geschichten, die an einem bestimmten Ort angesiedelt sind und nur da spielen können. Und das verleiht ihnen einen Eigenwert und ist für andere auch interessant. Ich glaube, man lernt langsam, dass auch Deutschland spannend sein kann. Also man lernt auch genauer hinzugucken und man lernt auch die spannenden Bilder zu finden, weil es ist ja oftmals dann auch eine Frage der Inszenierung und nicht unbedingt nur der Geschichte.
Und das Schöne ist, was Mut macht, ist, dass es tatsächlich auch eingefordert wird aus dem Ausland.
Zum Beispiel eben von den Streaming-Anbietern wie Amazon und Netflix, die merken, dass viele Leute auf der ganzen Welt diese Serien dann angucken. Oder wenn diese Serien dann international Preise gewinnen, das haben Serien aus England und Skandinavien jetzt auch schon geschafft, also warum dann nicht auch Deutsche?
Spoiler Alert! Vanessa, was ist da los?
Ja, also Dark, das ist die erste deutsche Netflix-Serie, da wird ein riesen Geheimhaltungshype gefahren. Das ist schlimmer als bei Lost damals. Der Trailer zur Serie verrät absolut nichts und ich darf auch nichts verraten.
Das heißt aber, du weißt eigentlich was.
Ja.
Ja, und wie sollen wir jetzt dann über Dark reden? Wie stellst du dir das genau vor?
Naja, nur weil ich nichts reden darf, heißt es ja nicht, dass die Macher das nicht dürfen. Baran Booda und Jantje Friese sind das. Und die habe ich einfach mal gefragt, wie sie ihre Idee bei Netflix damals gepitcht, also vorgestellt haben.
In der Kleinstadt mit 4 Familien, wo Kinder verschwinden und ein Geheimnis aufgedeckt wird, dass es so einen Zeitcrack gibt in der Höhle, wo Leute durch die Zeit reisen können. so grob war der Pitch bisschen so, und was das dann mit den Leuten macht und dass man eben auch die unterschiedlichen Figuren in ihren unterschiedlichen Altersstadien wieder sieht, ne? Als alte Frau, als Mutter und als Kind.
Okay, das macht mich in der Tat neugierig, aber es bringt mich auch nicht wirklich weiter.
Na gut, ein paar mehr Infos, ohne zu spoilern, habe ich dann doch noch.
Im kleinen Ort Winden verschwinden kurz nacheinander zwei Jungs, ohne jede Spur. Die Alteingesessenen erinnert das an Ereignisse, die schon Jahrzehnte zurückliegen und die sie nie ganz verarbeitet haben. Außerdem ist da noch der Selbstmord von Jonas Vater und eine merkwürdige Maschine.
Erneut ist in der Kleinstadt Winden ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Nichts. Wie vom Erdboden verschluckt.
Wir werden ihn finden.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Die Serienschöpfer von Dark, Baran Booda und Jantje Friese, sind Netflix durch ihren Cyberthriller Who Am I aufgefallen. Ohne Serienerfahrung haben sie Dark einfach konzipiert wie einen 10 Folgen langen, düsteren und super spannenden Film. Dafür haben sie sich von Stephen Kings Coming-of-Age-Romanen inspirieren lassen und verweben typisch deutsche Themen mit einer globalen Bildsprache. Dark ist eine super komplexe Mystery-Serie, die alles hat, was es für einen Hit braucht. Einen tollen, unverbrauchten Hauptdarsteller, unzählige Anknüpfungspunkte für Fantheorien, Zeitreisen und regionale DNA.
Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann.
In dieser Stadt ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon.
Netflix lässt sich zwar mehr Zeit als Amazon, um Deutschland mit einer eigenen Serie zu erobern. Dafür bringt Netflix mit Dark jetzt eine Serie an den Start, die sich vor Vergleichen mit Stranger Things oder The OA nicht verstecken muss.
Also viel, viel Mystery, Sachen, die man überhaupt nicht blickt und wo man lange braucht, um zu verstehen, was sich dahinter verbirgt.
Braucht man langen Atem für, auf jeden Fall.
Genau, und das ist dann auch so ein ähnliches Konzept wie eben so erfolgreiche amerikanische Serien wie The OA oder Stranger Things. Und jetzt eine deutsche Serie nach dem gleichen Rezept. Will das denn noch wer sehen?
Ja, das müssen wir abwarten. Netflix probiert da ja sehr viel aus und setzt dann auch schnell wieder ab. Also wissen wir noch nicht. Aber Netflix hat auch sehr früh geahnt oder aus seinem allmächtigen Datenschatz ausgelesen, dass bei den Nutzern solche leicht nostalgischen Mystery-Serien ganz besonders gut ankommen. Und dann haben sie gleichzeitig eben sehr ähnliche Sachen produzieren lassen. Alles Serien von jungen Filmemachern, die aber erst von den anderen Projekten erfahren haben, als sie schon mitten im Dreh waren. Das nennt die Serienforscherin Maren Lickert übrigens Common Ground. Das ist quasi der gemeinsame Nenner, den eine bestimmte Gruppe Menschen hat und die sich dann auch darüber verständigen können. Im Fall von Serien wie jetzt The OA, Stranger Things und Dark sind das dann eben Filme und Bücher von Stephen King, die 80er und 90er Popkultur, und das gilt natürlich nicht nur für die Macher, sondern auch für uns Zuschauer.
Ich sag nur Winter is Coming. Wenn man den Satz sagt, dann verstehen wir uns alle, wahrscheinlich. Und man kann sogar Witzchen drüber machen und jeder versteht sofort, was damit gemeint ist. Warum? Weil wir alle Fans von Game of Thrones sind.
Oder der Vulkaniergruß, genauso. Das ist alles Common Ground.
Star Trek meinst du jetzt?
Genau.
Hier. Spock.
Genau. Mhm. Und dann gibt es noch was, was Dark global erfolgreich machen könnte. Also abgesehen von der Stephen King-Referenzen und so. Und das ist die deutsche DNA.
Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Also, dass eine Serie mit einer spezifischen regionalen Identität besser im Ausland funktioniert. Was ist denn an der Story von Dark jetzt besonders deutsch?
Wenn man die Serie sieht, dann fällt einem das als Deutscher natürlich gar nicht so sehr auf. Sieht halt alles aus, wie es überall hier in Deutschland aussieht. Das ist natürlich an sich schon sehr spezifisch deutsch. Aber es steckt noch mehr drin, was im Ausland auffällt. Für uns aber total normal ist. Da wird Deutschland quasi ganz unterschwellig nebenbei miterzählt. Zeitungsartikel, die gelesen werden, die Werbung, die da im Fernsehen läuft oder die Nachrichten, die man dann hört zur deutschen Politik und so weiter.
Wir gucken uns ja im Prinzip drei Zeitebenen an, 2019, 1986, 1953. Und das sind Jahre, die prägend sind für dieses Land, also die Nachkriegszeit in den 80ern, der Aufschwung. Von daher ist da auch definitiv deutsche Identität drin.
Also auch zum Beispiel das Thema Atomenergie und Tschernobyl. War lustig, auch mit Netflix darüber zu reden, weil die kennen das zum Beispiel so gar nicht, diese Thematik, auch mit Tschernobyl und saurer Regen und die Urangst davor, was wir in unserer Generation gerade in Deutschland ja auch hatten, ist zum Beispiel auch wahnsinnig deutsch.
Ja, ist wahnsinnig deutsch. Das kennt man wahrscheinlich nur hier oder in Europa vielleicht noch maximal. Die Serie läuft übrigens ab Dezember 2017 dann bei Netflix. Ich bin echt wahnsinnig gespannt drauf, was ich bisher gesehen habe. Das könnte echt international durch die Decke gehen.
Und würde wiederum beweisen, dass vielleicht jetzt auch die Zeit der deutschen Serienmacher angebrochen ist, dank Netflix und Co.
Spoiler-Alarm.
Ja, ich sag nur Game of Thrones 7. Staffel. Vorletzte Folge.
Jon's the one to lead the fight against the dead. I know he is, but he can't do it alone. So I've come here to help him.
He's on his way back to Winterfell with Daenerys Targaryen.
Lauri, Alter, du kannst doch die Leute nicht spoilern, die das noch nicht gesehen haben.
Oh, wer das noch nicht gesehen hat, Pech gehabt. Nein, Spaß. Aber es ist eigentlich schon witzig, wie wir uns ganz neue Verhaltensweisen angeeignet haben, durch Streamen und durch Serien schauen.
Ja, absolut. Der Spoiler-Alarm ist wirklich ein sehr neues Phänomen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Maren Lickhardt.
Spoiler-Alarm oder Spoiler-Alert gibt es ja auch eigentlich erst seit den 10er-Jahren. Also seit etwa Mitte der 10er-Jahre kann man ja verfolgen, dass das Wort dann häufiger gebraucht wird, weil es jetzt einfach eine kulturelle Praktik geworden ist, die wir alle eigentlich nicht schätzen, weil man es ja jetzt selbst nachsehen kann, was man verpasst hat.
Aber Spoiler gab es ja eigentlich immer schon, oder? Also wenn man früher am Tag nach der neuen Folge Freunde getroffen hat, die noch nicht gesehen haben, aber halt vielleicht aufgenommen hatten oder so und gewartet haben noch ein bisschen.
Ja, schon, aber das war halt nicht die Regel. Früher war es einfach normal, dass man zwischendurch mal eine Folge einer Serie verpasst. Es gab ja keine Möglichkeit, die Folge einfach irgendwo nachzugucken. Dass die Leute extra den Videorekorder programmiert haben oder so, das war nicht die Regel, sagt Maren Lickhardt.
Aber für normale Fernseher war es, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn sie eine Folge verpasst haben, wenn dann darüber gesprochen wird. Weil man wusste ja, dass man nicht abends sich hinsetzen und sie nachsehen kann, sondern dass sie ohnehin erstmal weg ist.
Also mich persönlich stören Spoiler ja nicht so sehr. Ich spoilere mich ja sogar absichtlich und lese alles bei Wikipedia nach, bevor es läuft.
Gottes Willen.
Aber es gibt sogar Studien, die belegen, dass man ein Buch zum Beispiel noch mehr genießt oder damit mehr Spaß hat, wenn man weiß, wie das endet. Und das kann ich nur bestätigen, weil man kann sich dann einfach besser auf die Details konzentrieren. Und Überraschungseffekte, so kleine, die gibt es ja trotzdem noch.
Naja, okay, das wäre ein Beleg dafür, dass Filme wie Titanic aus irgendeinem Grund doch funktionieren, obwohl auch jeder weiß, wie es ausgeht. Was hatten wir da gerade? Also Hinderfing, die Regionalsatire, das Clan-Drama 4 Blocks, der Historienkrimi Babylon Berlin von Tom Tykwer und der Action-Thriller You Are Wanted und die Mystery-Serie Dark, die im Dezember, glaube ich, erscheinen wird, die könnten dafür sorgen, dass Deutschland sich in Zukunft als Serienplayer vielleicht auch international etablieren könnte. Die Serien sind alle komplett unterschiedlich. Puls-Serien-Junkie Vanessa Schneider, würdest du sagen, dass die trotzdem so ein gemeinsames Erfolgsrezept haben?
Ja, ich glaube schon. Da kommen auf jeden Fall mehrere Sachen zusammen. Die Serien haben alle etwas spezifisch Deutsches, also eine deutsche DNA. Die Sender haben den Machern und deren Ideen vertraut und nicht reingeredet, so wie sonst immer. Die Macher sind alle, bis auf Tom Tykwer, der ist alt, relativ jung, die gucken Netflix und streamen, statt den Fernseher einzuschalten, genau wie wir, und die mögen die gleichen internationalen Serien wie wir. Die Macher kommen zum Großteil vom Film, das heißt, die denken auch groß, die können das, die haben einen Blick fürs große Ganze und das kommt ihnen bei solchen Mammutprojekten auch entgegen, wo man von Anfang an wissen muss, wo die Story hingeht. Und da kommt noch ein anderer Punkt ins Spiel, weil die Macher müssen von vornherein eine gemeinsame Vision haben und das hatten sie bei all diesen 5 Serien, die haben sie dann auch in einem kleinen Team zusammen umgesetzt. Und all diese Dinge haben Serienmacher in den letzten Jahren immer wieder gefordert. Jetzt, 2017, zeigt sich endlich, dass das wirklich funktioniert und auch in Deutschland.
Und es zeigt, dass sie recht gehabt haben, ja. Schon immer. Hoffentlich geht diese Entwicklung weiter und kommt dann irgendwann ja auch mal im Mainstream an.
Ja, das wäre schön. Das ist auch was sich die Serienmacher wünschen, weil 5 Produktionen, das ist dann doch auf ganz Deutschland verteilt ein bisschen wenig.
Die Streaming- bzw. die Serienrevolution ist endlich in Deutschland angekommen, nachdem sie vor 20 Jahren mit der Gründung von Netflix in den USA angefangen hat. Wir sind sehr gespannt, wie diese Revolution der Serienwelt weitergeht und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Für heute allerdings sagen wir erstmal Servus. Ich bin Lauri Reichert.
Und ich Vanessa Schneider.
Dieses Puls-Spezial wurde produziert von Corbinian Guggemoos und Jacqueline Hofer.
Redaktionell betreut haben die Sendung Katja Engelhardt, Bettina Dunkel und Marion Lichtenauer.
Und mitgewirkt haben die Puls-Autorinnen Verena Fücker und Christian Alt.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch die Frage.
Ein Reporter,
eine Frage.
Ich dachte, dass es vielleicht ohne Klinik geht, aber es hat nicht geklappt und deswegen bin ich jetzt hier.
Psychiatrie. Da haben viele Leute Zwangsjacken, Pillen und vergitterte Fenster im Kopf.
Also ich hatte auch Angst, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie es da drin aussieht. Und ich habe mir irgendwie so vorgestellt, dass man eben eingesperrt wird und dann wird da abgeschlossen und eigentlich eher ein bisschen wie so ein Gefängnis.
Aber was passiert heutzutage eigentlich in einer Psychiatrie? Und was bringt ein Aufenthalt dort wirklich bei Depressionen und anderen psychischen Krankheiten?
Wäre ich nicht hier gewesen, wüsste ich jetzt auch nicht so, wie es mir zu Hause natürlich geht, aber ich glaube, da liegen Welten dazwischen.
PULS-Reporter Michael Bartlewski lässt sich selbst für 2 Tage einweisen.
Also es ist vielleicht von Räumlichkeiten wie ein Hotel, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an gerade.
Und geht der Frage nach, muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Die Frage und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. PULS.